Du Dirk?
Ja?
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
So, willkommen nach Mainz, lieber Herr Köhler. Willkommen, willkommen.
Guten Morgen nach Chicago, Dominik. Ja, warum muss ich jetzt lachen für alle, die zuhören?
Wir können jetzt tun, als wären wir die absoluten Profis. Wir können aber auch einfach sagen, dass wir mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen, jetzt schon den dritten Versuch machen, die Aufnahme zu starten. Weil es nämlich zweimal dermaßen in die Hose gegangen ist, weil irgendeine Leitung nicht funktioniert. Und ich fürchte ja, das ist vielleicht meine. Vielleicht ist es aber auch die Leitung aus Sindelfingen. Da haben wir nämlich den Wilhelm Betz zugeschaltet. Das Wunschkind. Hallo Wilhelm.
Hallo Dominik. Nein, hallo Dirk. Hallo,
hallo.
Leute. Nee, also ja. Ich bin Wunschkind, aber kein Leitungsproblemkind.
Das freut mich zu hören, weil vor allem, dann ist ja auch mit der Prostata noch alles in der Ordnung. Sehr gut. Sehr schön.
Alles so,
jetzt haben wir durch die ganzen blöden Aufnahmen, haben wir uns irgendwie ein bisschen verhaspelt, aber sei es drum. Das bringen wir jetzt wieder auf die richtige Spur. Wilhelm, der liebe Frank Krämer, hat nämlich damals von seiner Frau den Wunsch erhalten, dass wir dich mal einladen, was wir dann direkt getan haben. Und deswegen hätte ich gedacht, Dirk, wir können ja uns ein bisschen die Bälle zuwerfen, den Wilhelm ein kleines bisschen vorstellen. Der kann dann sich furchtbar aufregen, wenn wir irgendeinen Quatsch erzählen und uns korrigieren. Und dann legen wir so richtig los. Magst du mal anfangen? Weil ich glaube, du hast den Wilhelm sogar vor mir kennengelernt.
Ja, ich habe gerade überlegt, wie ich anfangen soll. Ich glaube, den Wilhelm Betz habe ich schon kennengelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, da war ich so jung und der Wilhelm war so ein wichtiger Mann, dass ich immer vor Ehrfurcht erstarrt bin, wenn ich ihn gesehen habe. Weil er ja früher hier in seiner alten Karriere immer die großen Geschäfte gemacht hat. Ja. Und wenn man da als junger Spund kam, hat gesagt, oh, das ist der Mann, der die großen Geschäfte gemacht hat. Oh, der weiß, wie es geht. Ja, ich glaube, so habe ich den Wilhelm kennengelernt, ja? Vor, ich weiß nicht, 20 Jahren? Das ist ewig her, oder?
Ja, es war 96. Kann ja. Das sein?
Oh,
warst
Gott.
Du da schon in Mainz?
Da sind wir gerade nach Mainz umgezogen, oder? Von Wiesbaden.
Bitte?
Da ging es doch von Wiesbaden nach Mainz, wurde doch umgezogen.
Ja, nee, als ich dazu kam, da waren wir schon in Mainz und das war.
Da 96 war ich da, ja.
Aber das Witzige ist, das
da
scheint
warst
ja
du noch
fast
beim Frank,
jedem
oder?
Ähnlich zu gehen.
Ja, ich war am Anfang beim Frank, bei dem lieben Frank F.
Genau.
Ja. Bei dem Frauenbeauftragten.
Frank P.
Ja.
Aber das scheint ja jedem ähnlich zu gehen, weil als ich den Wilhelm kennengelernt habe, war ich auch ein junger Spund und habe auch gedacht, meine Fresse, der hat's ja richtig drauf und der schiebt die dicken großen Nummern. Und von dem kann man bestimmt was lernen. Der kann einen wahrscheinlich auch furchtbar aufregen, was du dann auch über die Jahre immer mal wieder hingekriegt hast. Aber meistens hast du ja recht gehabt. Und was ich auch am liebsten erzähle, da läuft dir das Blut wahrscheinlich schon aus dem Ohr, Wilhelm, aber meine Lieblingsgeschichte ist immer noch, dass ich von dir gelernt habe, zu schweigen. Weil nämlich, was der Wilhelm wunderbar kann, ist, wenn irgendjemand nicht in seinem Sinne unterwegs ist oder nicht das sagt, was er hören will, dann kann der Wilhelm einfach still sein. Der kann lange still sein. Und das Schöne ist, dass wenn jemand lange still ist, dann wollen die anderen immer ganz viel reden. Und schwuppdiwupp sagen sie auf einmal doch das, was man haben möchte. Das habe ich vom Wilhelm gelernt.
Tja, so kann es gehen.
Und um nicht nur in alten Zeiten zu schwelgen, haben wir gedacht, wir wollen mit dir auch mal ein bisschen darüber schnacken, was du nach dieser Karriere gemacht hast. Weil du bist ja jetzt schon seit zwei, drei Jahren Privatier, Rentner, wie würdest du dich selber bezeichnen?
Oh, ja.
Aktiver als je zuvor?
Also es ist richtig, dass ich unter anderem auch eine Rente beziehe, aber mein Leben gestaltet sich schon sehr aktiv, ja, genau. Durch verschiedene Tätigkeiten, die nach der Zeit mit der Firma mit den drei Buchstaben angefangen haben, ja.
Das ist ja auch das richtig Interessante, Wilhelm. Ich glaube,
genau.
Du bist da. Das ist auch das Faszinierende. Also ich finde das faszinierend. Du hast eine Karriere, eigentlich, ich würde mal sagen, eine erfüllende Karriere, erfolgreiche Karriere abgeschlossen, bist in die Betriebsrente gegangen und dann hast du nicht gedacht, okay, ich kaufe mein Wohnmobil oder ich mache sonst irgendwas, sondern du bist auf die Schulbank gegangen, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich habe dann noch mal in 3 Semestern Fotodesign studiert. Und das war die Grundlage für ja, eine der Nebentätigkeiten, die ich im Moment sehr engagiert ausfülle.
Erzähl mal, du bist ja dann, die wollen, können ja auf YouTube dich auch nochmal angucken. Also ich meine, für mich hast du dich ja auch äußerlich kaum verändert. Du siehst für mich aus wie vor 20 Jahren. Also erstmal Respekt, ja, dafür. Ich glaube, wenn man aktiv bleibt, hält das auch jung. Aber trotzdem bist du ja auffällig alt gewesen. Wie war denn es dann so beim Studium auf der, mit den Kommilitonen? Waren da Gleichgesinnte, auch Ältere, oder bist du da wirklich so
Nee,
als
die
Senior
meisten waren in
rausgestochen?
der Tat jünger und haben das eigentlich zu ihrem ersten Berufsstart genutzt. Eine Kollegin war ein bisschen älter, die auch schon eine andere Tätigkeit vorher hatte und das eigentlich auch für ihren zweiten Berufsstart nutzen wollte. Insofern, ja, aber ich sag mal so, Leute, die sich schon ein bisschen auskannten, Senior waren und auch den einen oder anderen Tipp für die Jungen bereit hatten. Das war schon, glaube ich, eine gute Mischung gewesen damals. Und wir hatten dann eine nette Dozentin, die das auch sehr, sehr schön gemacht hat. Also von daher war das ein guter Start und waren viele tolle Zufälle, die sich da ergeben haben. Ich hatte mich sehr intensiv damit beschäftigt, was kann man denn tun? Ich wollte aber nicht an eine normale Uni gehen und dort den jungen Leuten den Studienplatz wegnehmen, sondern ich habe mich dann entschieden, an eine private Uni zu gehen, also an die Pop-Akademie, und habe da Fotodesign studiert, weil ich gedacht habe, das passt auch besser zu meiner Idee, was ich da an Zeit aufwenden möchte, und das war auch eine gute Geschichte.
Mann, 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 weißt du, jetzt haben wir von keinen Leitungsproblemen gesprochen, wir haben von den dicken Geschäften gesprochen und dann warst du noch auf der Pop-Akademie.
Tja.
Aber du scheinst ja da gut aufgepasst zu haben, weil du hast ja, lass mich nicht lügen, jetzt schon 4 Bücher rausgebracht.
Richtig, ja, also das Ganze hat ja damit begonnen, dass im zweiten Semester die Dozentin gesagt hat, Mensch, habt ihr nicht Interesse an einer freien Semesterarbeit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne bekannte Menschen aus Stuttgart fotografieren und am liebsten in Schwarz-Weiß, weil sowas Ähnliches hatte ich vorher mal in einem Restaurant in Düsseldorf beim Geschäftsessen gesehen. Und dadurch ist eben dieses erste Buch entstanden, Charakterköpfe Stuttgarter Männer. Da hatte ich erste Bilder gemacht, bin dann zum Verlag gegangen, habe den Verlag gefragt, Mensch, habt ihr nicht Interesse mit mir, diese Bilder irgendwie zu publizieren? Und die haben dann einen Co-Autor ausgesucht, der mittlerweile auch ein guter Freund ist. Und ja, so ist dieses Buch entstanden. Aber der Verlag hat dann gleich gesagt, nee, nee, das geht nicht, dass wir nur ein Buch mit Männern machen. In der heutigen Zeit muss man das gendergerecht machen. Also haben wir dann das zweite Buch gemacht, Charakterköpfe Stuttgarter Frauen. Und ja, so ist eben diese Serie entstanden. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, noch was ganz anderes zu machen und habe dann gesagt, ich möchte noch mal Junge fotografieren. Und zwar habe ich dann das Buch Stuttgarts Junge Wilde genannt. Also da sind so Leute drin wie zum Beispiel der Frank Stäbler, der ja jetzt gerade bei der Olympiade die Bronzemedaille im Ringen gewonnen hat. Da ist so jemand drin wie der Tim Bengel, ein ganz toller junger Künstler, dessen Bilder aber schon mit ja, 50.000 Euro aufgerufen werden,
Oh ja.
Bilder in Gold und Sand. Das ist die Tatjana Gessler, eine Sprecherin bei der Landesschau hier in Stuttgart, und das ist eine ganz tolle Sängerin. Das ist die Tabile. Die hatte ich dann, da war die Idee, einfach diese vier auf das Cover zu bringen. Und die Bilder, die da entstanden sind, sind in einer sehr ja, prägnanten Art und Weise entstanden. Nennt sich Cyanotypie. Das heißt, die Bilder sind digital gemacht, werden dann nochmal als ja, negativ gedruckt, also auf einer Folie. Und die Folie wird dann belichtet. Und so entsteht dann das Original. Das heißt, ich habe 56 Originale dieser Bilder. Und die Bilder, diese Originale habe ich dann wieder abfotografiert. Aber mittlerweile mache ich eben auch viele Ausstellungen und zeige die Bilder und dann zeige ich dann immer die Originale. Aber in dem Buch sind eben Retro-Fotografien drin. Das ist auch ein besonderes Buch, was zum Beispiel von allen Beteiligten auch signiert ist.
Sehr cool.
Und wenn einer noch ein
Sehr
Buch
cool.
haben will, kann er sich gerne bei mir melden. Ich verkaufe die gerne.
Das packen wir in die Shownotes, Wilhelm.
Ja.
Also was ich irre fand, ist, ich liebe sowieso Porträtfotos. Ich fand, du hast da auch wirklich geniale Charakterköpfe rausgesucht und sensationell fotografiert. Das mit dem Blaustich, was du jetzt erklärt hattest, mit der Cyanotopie, sehr cool. Was mich aber die ganze Zeit schon interessiert hat, weil das ist für Dirk und mich ja auch was wir lernen können. Wie hast du dir die Leute rausgesucht und wie hast du das geschafft, dass die nicht gesagt haben, Bets kennen wir nicht, brauchen wir kein Foto, wollen wir nicht. Also wie hast du geschafft? Du hast ja auch den Herrn Özdemir, hast du doch auch zum
Ja,
Beispiel in einem der
richtig.
Bücher.
Den
Wie
Chef.
kommt man an solche Leute?
Ja, also vielleicht ganz kurz noch davor, weil du gesagt hast, es sind ja vier Bücher, damit es auch noch der
Ja.
Vollständigkeit halber, das ist das vierte Buch. Und da hat mich jemand gefragt aus dem Restaurant in Sindelfingen oder in Böblingen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ein Kochbuch zu machen, weil sie schon immer mal ein Kochbuch haben wollte. Das ist das Restaurant Da Signora. Und dann ist ein italienisches Kochbuch entstanden. Das heißt, ich habe die Fotos gemacht und sie hat die Rezepte dazu dann eben da reingepackt. Ja, auch eine ganz tolle Geschichte. Wie bin ich an die Leute rangekommen oder wie ist das Ganze mit den Kontakten entstanden? Ja, in meiner alten Tätigkeit als Vertriebler geht man halt auch gerne mal essen mit den Kunden und dann findet man in Stuttgart halt den einen oder anderen Gastronom und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich da jetzt anfange, Menschen aufzunehmen, dann wäre es doch ganz nett, wenn ich da auch ein paar Gastronomen dabei hatte und da mit den Leuten, die ich eben kannte, die sehr bekannt waren aus der Gastronomie, mit denen habe ich da angefangen. Das ist der Günter Oberkamp vom Augustenstübel, dann war dabei auch der Vinzenz Klink und andere Leute und ich sag mal, wenn wir mal so ein Grundstock von Menschen zusammen hat in so in der Serie, also es entsteht ja erstmal eine Fotoserie und das zeigen kann auf seiner Website, das ist das Wichtige, dass da schon auch, ich sag mal, natürlich ein gewisses Interesse da ist und die Menschen sind ja auch alle eitel und sie bekommen ja auch dann von mir 10 bis 20 Fotos zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Und ich darf eben das Foto dann in dem oder ein Foto in dem Buch verwenden. Und so ist es eigentlich ja ganz gut entstanden. Und beim Cem war es einfach so, ich habe, wie man das so als Vertriebler macht, eine nette E-Mail geschrieben und bekam dann prompt auch eine positive Reaktion von ihm. Also insofern, das ging relativ easy. Die Leute einfach anschreiben, man muss halt viel Recherche betreiben über das Internet, die Mailadressen raussuchen und dann bin ich nach und nach an die Leute rangekommen. Das Ganze hat sich dann allerdings ja in gewisser Weise schon verselbstständigt. Beim Frauenbuch war es schon ein bisschen anders. Da hat dann schon auch mein Co-Autor ein paar Vorschläge gemacht. Und dann war es auch so, dass ich teilweise zu ja, Frauen gekommen bin, also zum Beispiel in Stuttgart zu Michaela Russ, das ist die Chefin der Konzertagentur Russ. Und die war auch gar nicht gut drauf und die hat mich dann begrüßt und gesagt, Mensch, es muss das jetzt sein mit dem Fotoshooting und Fotografen mag ich eigentlich überhaupt nicht und da habe ich gedacht, oh weh, oh weh,
hast
das
gesagt,
kann
ich bin kein
realistisch
Fotograf.
werden. Aber das war ein super tolles Shooting und sie verwendet das Bild jetzt immer noch als Werbebild in ihren vierteljährlichen Anzeigen. Sie hat mir dann nach dem Shooting sofort drei Adressen ihrer besten Freundinnen gegeben. Und das war natürlich eine tolle Geschichte, dass du dann von einem zum anderen auch weiter empfohlen wirst. Und so bin ich zum Beispiel auch zu der Heidi Sand gekommen. wäre ich nie vorher draufgekommen. Es ist eine Frau in Stuttgart, eine Künstlerin, Bildhauerin, die aber Krebs hat und sie hatte und sich dann, nachdem sie den Krebs überwunden hat, damit belohnt hat, dass sie auf den Mount Everest gestiegen ist. Und
irre.
So eine Frau in so einem Buch fotografieren zu dürfen oder kennenlernen zu dürfen, und wir haben immer noch guten Kontakt zusammen, das macht natürlich schon wahnsinnig viel Spaß. Und da kommt man natürlich an Leute ran, an die man sonst vielleicht auch nie rangekommen wäre. Und eine davon ist natürlich auch die hier, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die Laura Halting-Hoppenheit. Die ist im Stadtrat in Stuttgart, hat in Stuttgart eine Disco, den Kings Club, und sie nennt sich die Mutter aller Schwulen und Lesben in Stuttgart.
Cool. Eine eindrucksvolle also Erscheinung.
Ja. Ganz interessante Frau. Ja, sie ist auch, sie selbst ist ganz normal, also ist sie bi, ja, hat einen Freund, der auch Bildhauer ist, ja, den ich auch kenne mittlerweile, und also eine ganz tolle Erscheinung und in Stuttgart wirklich eine sehr, sehr renommierte Frau mittlerweile.
Sag mal, wann kommt denn dann dein nächster Band raus mit den diversen Köpfen aus Stuttgart?
Danke für den Elfmeter. Ja, also es ist in der Tat so, wir hatten letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Ausstellung gehabt in der Galerie von der Laura, die neben ihrer schwulen Bar ist. Und diese Ausstellung meiner Bilder, die ging dort 6 Wochen lang. Ich hatte mir ein schönes Format überlegt, dass ich neben der Ausstellung auch in jeder Woche eine Buchvorstellung hatte von jemand aus den Charakterköpfenbüchern, die dann gekommen sind, ihre Bücher vorgestellt haben, und dann hatten wir eine Talkrunde. Und dann waren trotz Corona-Pandemie hat mir dann über 200 Leute in den 6 Wochen in diese Galerie da als Besuch gehabt. Und da waren natürlich die Laura und auch alle anderen total begeistert, dass sowas abgegangen ist. Und dann haben sie mich gefragt, Mensch, dieses Jahr hast du nicht Lust, wieder eine Ausstellung zu machen und so ein Format. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, nee, eigentlich nicht, weil ich hatte zwar dieses Jahr auch schöne Bilder gemacht von einer anderen Geschichte in einem Renitenztheater, die heißt Warten aufs Publikum. Da gibt es auch eine schöne virtuelle Ausstellung, die man auf meiner Webseite sehen kann. Aber dadurch, dass das Corona-Thema ja schon ein bisschen abgehangen ist und das Warten aufs Publikum, ja, mittlerweile sind die Theater wieder offen, dann war das nicht ganz so interessant. Und dann habe ich gedacht, ja, was könnte man denn jetzt als Alternative machen? Und in der Tat gibt es jetzt eine neue Fotoserie, wo ich jetzt die Leute angefragt habe. Im Oktober starten wir mit den ersten Shootings, und das wird heißen Charakterköpfe Bundes Stuttgart, und da geht es um die LSBQIT Community, genau, in Stuttgart, und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, und ja, mal sehen, je nachdem, wer alles teilnimmt und wie wir das Ganze hinbekommen, und dann entscheiden wir, ob wir auch ein Buch wieder draus machen. Also mein Co-Autor, der mit mir die anderen Bücher geschrieben hat, der wäre bereit dazu, wieder ein neues Buch zu machen. Der freut sich auch schon. Und ich will das aber jetzt ein bisschen abhängig machen, wie das Ganze anläuft und wie die Reaktionen sind von den Leuten. Aber es wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Geschichte, eben dieser bunten Gemeinde dort ja, ein Gesicht zu zeigen und einen Beitrag dafür zu liefern. Also, und die Idee ist wirklich auch von dieser Community, von der ganzen Bandbreite, alle Menschen oder alle Spielarten, sage ich jetzt mal, auch in diesem Buch dann zu haben. Ja. Also Transen, Lesben, Hetero, Lesben, Schwule und ja, Intersexuelle auch. Mhm. Da haben wir natürlich jetzt die Laura und auch ihr ihr Mensch, der die Bar betreibt, sehr geholfen, eine erste Auslese zu finden. Ich selbst kenne auch ein paar Leute über die Zeit natürlich. Und ja, jetzt haben wir eine gute Mischung gefunden und damit starten wir. Also ich habe jetzt schon eine Liste mit ja, über 30 Leuten. Und ja, mal schauen, wen wir da alles präsentieren können.
Ich bin mächtig beeindruckt von dem, was jetzt eigentlich nach deiner Karriere, vielleicht, aber endet ja auch eine Karriere nie, entstanden ist. Hättest du an sowas gedacht, dass das eine solche Dimension annimmt, als du aufgehört hast, hast gesagt, ich fange mal mit dem Studium an? Hattest du so im Hinterkopf, dass du ja auch, sag ich mal, auch so selbst zum Namen geworden bist? Ich verfolge dich ja ab und zu in den sozialen Medien, da hast ja, kann man ja auch Posts immer wieder sehen, die ich auch immer wieder gesehen hatte. Hattest du daran gedacht, dass das mal so eine Dimension annimmt?
Nee, Dirk, also das war für mich, als ich angefangen habe zu studieren, hatte das einen ganz anderen Fokus. Ich habe eben in der Zeit vorher auch immer auf Reisen ja, mit meiner Frau oder Freunden Fotos gemacht, aber das war natürlich eine ganz andere Art zu fotografieren und ich wollte einfach das Ganze auf einen anderen Level bringen und deshalb das Studium machen. Das hat, also als ich das Studium begonnen hatte, da war das absolut überhaupt kein Thema und ja, jetzt, es hat sich eben durch viele, viele Zufälle so entwickelt, dass ich da jetzt ja auch ein, ich sag mal, auch einen Namen habe. Also muss sagen, jetzt selbst im aktuellen Fokus, der letzte Woche erschienen ist, ist ein Bild von mir drin, von der Christina Hilge. Sie ist Weinsommelier und sie stellt da unter anderem den neuen Jahrgang vor, der Weine und hat dazu einiges veröffentlicht und hat dann für den Fokus mein Bild genommen. Also da bin ich natürlich total stolz darauf, dass es jetzt so geklappt hat und ja.
Also für mich bist du jetzt schon in der Form wirklich so ein, ich sag mal, so ein Paradebeispiel, dass man, wenn man irgendwas, was man gerne macht, woran man Spaß hat, woran man Leidenschaft hat, ja, auch wenn man jetzt irgendwie retired, wenn man es professionell macht und einfach Dinge tut, dass sich dann viele Dinge daraufhin ergeben und dass dann das Leben vielleicht dann auch mit zunehmendem Alter eher noch interessanter wird und noch interessanter wird. Man muss einfach aktiv bleiben. Ja? Ich glaube, man muss einfach was tun. Ich glaube, das war, ist die, die, der erste Schritt, ja. Weil du hast ja ein paar Kollegen, die jetzt vor dir, nach dir, wie auch immer, jetzt auch in Ruhestand oder in, ich sag mal, in den Ruhestand ihrer ersten beruflichen Karriere gegangen sind. Da kenne ich niemand Vergleichbaren, der ähnlich, ich sag mal, aktiv ist. Ja,
ja, aber also, Dirk, wen kanntest du denn in der ersten Phase von Wilhelms Karriere, der so aktiv war wie der Wilhelm? Oh,
ich kannte noch ein paar, die älter sind als er.
Ja. Der Wilhelm musste das Niveau ja nur halten quasi.
Ja, aber es ist ich finde es beeindruckend und das ist echt schön. Ja? Und,
aber ich sag mal, diese Tätigkeit vorher und der Umgang mit Menschen, der hat natürlich schon geholfen oder hilft natürlich sehr, auch in diesem Job. Wie kommt man, weil das, was ihr ja vorhin gefragt habt, das fragen sich ja viele, wie komme ich an Menschen ran, wie gehe ich auf Menschen zu, kann ich den einfach anschreiben und. Ich sag mal, ich hatte mir vorher schon immer da wenig Gedanken gemacht, wie ich auf Menschen zugehe. Das habe ich einfach gemacht und dann schreibt man eine Mail oder geht dann halt dahin oder dorthin, ja, und versucht Termine zu bekommen. Und ich denke, diese Art, auf Menschen zuzugehen, diese Hartnäckigkeit und, das hilft natürlich sehr, das hat mir sehr geholfen, ja.
Ja. Ich glaube aber auch, Wilhelm, dass das die Verbindlichkeit ist, weil das Thema, was wir ja auch in den Vertriebssachen, die wir gemeinsam hatten, auch immer mit unserem Kunden damals, ist, wenn man ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat. Und wie du jetzt eben erzählt hattest, wie du an die Leute kommst, ne? Du hast die ersten Bilder gemacht von Leuten, die du kennst. Du hast gezeigt, dass das respektvolle, sehr interessante und sehr gut fotografierte Bilder sind. Und ich glaube, über die Bücher, die du jetzt rausgebracht hast, ist das wahrscheinlich auch eine Hilfe jetzt dann für die bunten Köpfe, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass LGBTQIA+ Menschen auch nicht fotografiert werden wollen, dass sich dann damit jemand vielleicht lustig macht. Ne? Es soll sie ja in ihrem Wesen zeigen und es soll ja respektvoll sein. Und ja. Ich glaube, so diesen Aufbau von Vertrauen über Hartnäckigkeit und auch einfach zu liefern, das ist so einer der Kernpunkte wahrscheinlich.
Ja, ich sag mal, das hat,
weil die
das
wollen
hat
ja nicht als Clowns schon, fotografiert werden.
Ja, das hat man schon vorher gesehen, dass wenn man da Künstler oder Politiker oder sowas fotografiert, das ist ja, das sind ja schon besondere Menschen und wie du sagst, da gehört schon dazu, dass man da viel Vertrauen auch aufbaut. Und ich habe auch halt, sag mal, in meiner Vorgehensweise, wie ich die Porträts mache, eine besondere Herangehensweise, dass ich den Menschen immer ich mache ein Foto und dann übertrage ich das Foto mit Tessering auf einen Laptop und der Laptop steht dann den Menschen, die ich fotografiere, zugewandt, so dass sie jederzeit sehen oder
direkt schon sehen,
was das Ergebnis ist. Und das führt dann meistens dazu, dass die sich dann noch mehr reinsteigern eigentlich und noch mehr von sich geben und sag mal auch dabei sind und dass man die mitnehmen kann. Ja, also so ein Vinzenz Klink, der ja mit seinem Restaurant oder ein Cem Özdemir, der mit seiner Partei, er war damals ja Chef der Grünen, ja, den eine Stunde auf dem Stuhl zu haben und zu fotografieren, ja, das ist schon, ich denke, ja, da gehört schon was dazu und da muss man die Menschen beschäftigen, mit den Menschen reden, mit den Menschen umgehen und die Menschen in die Fotografie auch mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist mir auch ein Stück weit gelungen und ich hoffe, dass es auch in der nächsten Serie dann positiv läuft und dann, wenn das positiv ist, dass wir dann auch wieder ein schönes Buch daraus machen.
So jemand zu fotografieren ist ja, ich sag mal, wie beim Friseur auch, ist ja irgendwie was ganz Intimes auch. Gehst du da auf jeden ganz individuell speziell ein oder machst du, hier hast du so für dich deine Methodik?
Nee, also es war bisher so, dass ich mir wirklich für jeden ein sogenanntes Moodboard gemacht habe. Ich habe mir immer Bilder aus dem Internet rausgesucht von den Leuten, die ich fotografiert habe und dann genau überlegt, wie ich diesen Menschen gerne fotografisch dargestellt und umgesetzt haben möchte. Und das zeige ich denen auch vor dem Shooting. Sage ich, ich möchte, das und das sind Bilder, die ich gefunden habe. Was ich mir vorstelle, wäre so und so, das und das zu machen. Was ist deine Sahneseite? Wie geht man daran? Und all die Dinge, die man da betrachten muss als Porträtfotograf. Da spreche ich mit den Menschen drüber und das kommt auch dann gut an.
Das glaube ich. Da gehst du also richtig, wie früher auch, zum Vertriebsmeeting gehst du richtig gut vorbereitet ran. Ja, da gehst du da hin und sagst hier, okay, das ist beeindruckend.
Ja, also das habe ich bisher so gemacht, ja, es hat prima geklappt, war eines der Geheimnisse, wie man eben solche Bilder macht und die Menschen da auch abholt und ein Stück weit dann, ja, auch solche Bilder darstellen kann.
Ja, und ich glaube, wenn man da jeder mal drin hat, klar, und die Seite, die Eitelkeitsseite bei diesen Leuten dann auch so ein bisschen mit das Ruder übernimmt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die da auch gut mitarbeiten, damit das Ergebnis besonders wird. Ja, das ist ja beeindruckend. Sag mal, die Bücher, die haben ja auch einen Text, hast ja gesagt, du hast einen Co und du hast einen Autor mit dabei. Wie funktioniert es mit den Texten zu den Bildern? Wie funktioniert da der Prozess?
Also das, wie gesagt, das macht mein Co-Autor, der Uwe Bogen, der ist in der Stuttgarter Zeitung Journalist, hat dadurch und beschäftigt sich vor allen Dingen mit Lokalkolorit. Also, und von daher hat er natürlich zu vielen dieser Menschen, die wir da fotografiert haben, schon im Vorfeld einen guten Zugang gehabt. Meistens hat er sich dann so einen kleinen Fragebogen überlegt, hat den Leuten dann diesen Fragebogen geschickt, hat mit denen dann nochmal ein bisschen gesprochen und daraus hat er dann diesen Text gemacht. Das ist ja eine Seite Text, der eben zu dem einen Bild dann dazukommt. Und es hat meistens sehr, sehr gut geklappt. Die Leute haben sich dann auch gut wiedergefunden. Einige wie jetzt zum Beispiel Cem Özdemir oder der Stefan Kaufmann, der Abgeordnete von der CDU, Bundestagsabgeordnete von der CDU, die wollen natürlich die Texte vorher sehen, bevor die veröffentlicht werden. Andere vertrauen da voll auf ihn. Also das war natürlich schon auch ein toller Griff, den ich da gemacht habe mit dem Uwe Bogen. Wie gesagt, mittlerweile ist da eine Freundschaft auch draus entstanden. Das ist natürlich schon eine tolle Entwicklung. Der Kontakt ist da über den Verlag entstanden, und der hat, als ich das erste Buch realisiert habe, hat der Verlag eben den Uwe vorgeschlagen. Und so sind wir zusammengekommen.
Ja, da kommt dann eins zum anderen. Also für mich ist ja der Knebler mit der interessanteste, muss ich sagen. Es liegt vielleicht zum einen an meiner Sportaffinität, aber ich habe auch eine Doku über den gesehen und der hat mich mächtig beeindruckt. Ich weiß nicht, was er bei dir hinterlassen hat.
Ja, das war schon der Frank, ja, das war schon eine tolle Geschichte, das Shooting bei ihm zu Hause zu machen und auch die ganze Vorbereitung. Wir haben uns ja dann auch, also es ist ja so, man trifft die Leute ja auch immer wieder. Wir haben zum Beispiel auch eine Session gehabt, wo wir das Cover für die letzten Bücher, also auch gerade das Cover für die Charakterköpfe Stuttgarts Junge Wilde vorgestellt haben. Da hat eine davon, die eine Möbelfabrik hat, so ein Möbelgeschäft, die hat uns dann die Räume zur Verfügung gestellt und dann kamen alle, fast alle 50 Leute kamen dann an dem Abend auch zusammen und jeder hat was mitgebracht, die Winzerwein und dann der Schokoladier seine Schokolade und also es war einfach eine tolle Atmosphäre und die haben sich alle wohlgefühlt und das gehört natürlich auch dazu und da kommen natürlich auch die Leute dann gerne wieder zu solchen Veranstaltungen. Ja. Und da war auch der Frank dabei. Ja. Oder zum Beispiel auch Andi Y von den Fantastischen Viers. Ja. Also es war natürlich eine Sensation, dass da einen von den Fantas in so einem Buch fotografieren darfst. Ja. Das hat mich natürlich mächtig stolz gemacht.
Sag mal, das ist jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung, die ich nutzen kann, weil es gibt nämlich jede Woche eine Vokabel der Woche, Wilhelm, die ich raussuche. Und ich habe mir natürlich überlegt, welche Vokabel der Woche kann ich denn sowohl für dich als Gast benutzen, als auch was wir am Montag erlebt haben. Und das ist Tertulia. Und Tertulia ist Spanisch und steht für ein gesellschaftliches Ereignis mit literarischen oder künstlerischen Aspekten. Und das war ja dann quasi die Veranstaltung, von der du gerade erzählt hast.
Genau.
Ja. Und so eine hatten wir auch, ja, und die hatten wir jetzt am Montag auch, da waren wir nämlich in Logan Square in einem kleinen mexikanischen Restaurant, was sehr, sehr viel für die Community macht und auch für Einwanderer. Und die haben Live-Musik da gehabt, haben Künstler da gehabt, die da ihre Ausstellung gemacht haben, hatten einen Künstler da, der auch selber Chefkoch ist, der live quasi ein Gemälde gemalt hat, was dann am Ende gekauft werden konnte, um zu spenden. Und um kurz nur die Kurve zu machen, weil da waren jetzt zwei Punkte, die mich daran erinnert haben. Ihr habt vorhin von 1996 gesprochen. Und bei dieser Veranstaltung war jetzt eine Frau, eine Immigrantin, die ist 1997 in die USA gekommen, lebt seit 24 Jahren, also quasi in Chicago, und musste ihre Geschichte übersetzt bekommen, weil das hat mich irgendwie bewegt. Das wollte ich mit euch mal besprechen. Wie man in einem Land leben kann und 24 Jahre lang die Sprache nicht lernt. Auch wenn ich jetzt volle Kanne uns aus unserem Thema rausgeschossen habe, aber da kommen wir schon wieder hin.
Ich glaube, dass gerade in USA wurde ja in vielen großen Städten, New York, San Francisco, you name it, diese Chinatowns und Little Italys oder wie auch immer alle hast, dass die sehr viele, ich hätte jetzt fast Ghettos gesagt, nee, die bieten einfach die Möglichkeit, dass du tatsächlich ohne die fremde Sprache da überleben kannst. Und wenn man den Anteil des Spanischen in den USA sieht, ja, insbesondere, der auch immer mehr wird, ja, also Spanisch wird ja bald in der Form ein Muss für viele. Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, in den USA, halt, in Deutschland weniger. Ja.
Aber in Deutschland, Deutschland gibt es diese Situationen auch, wenn du siehst, dass dann vielleicht jemand, ich sag mal, in der Familie lebt aus Anatolien oder oder anderen ausländischen Regionen gibt es auch genügend Beispiele, glaube ich, in Deutschland, wo die Menschen nicht in der Lage sind, einfach die Sprache zu lernen, weil sie vielleicht auch so introvertiert sind, weil sie in ihrem Familienplan so weit aufgehangen sind, dass sie sich dann gar nicht nach außen begeben wollen und dass sie dann einfach ja in der Geborgenheit, in der sie da sind, zufrieden sind und ja, mit der Fremde wenig zu tun haben wollen. Das gehört halt da, und da sind wir wieder bei der Geschichte vom Anfang, schon auch eine gewisse Offenheit dazu, im fremden Land auch eine Sprache zu lernen und neue Leute kennenzulernen. Ja, und das ich denke, das ist ja auch ein Thema bei mir gewesen. Ich bin ja nicht aus Stuttgart heimisch, sondern ich bin ja da auch, wie ihr
wisst, schmeckt,
ja, vor einigen Jahren hingezogen und habe eben über diese Geschichte, über diese Fotografien und Porträts unheimlich viele Menschen kennengelernt. Ja, und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, aber man muss dazu offen sein. Und vielleicht ist das etwas, was bei diesen mexikanischen Kollegen dann in der Art nicht da war. Könnte ich mir vorstellen.
Ich fand's halt ulkig, auf Veranstaltungen zu gehen und dafür zu werben, dass Immigranten besser behandelt und integriert werden sollen und dann 24 Jahre die Sprache nicht zu lernen. Aber da wollte ich gar nicht so weit abbiegen. Was ich vorher auf der Zunge noch liegen hatte, war, ich bin durch die Bilder nochmal durchgegangen in deinem ersten Buch, und es gibt einige wenige, die du im Profil porträtiert hast. War das deren Wunsch, weil sie die Bilder, wie du gerade sagtest, auch übers Tethering sehen konnten? Oder hast du dir die dann ausgesucht und hast gedacht, Mensch, der ist ein noch krasserer Charakterkopf, wenn ich das Profil nehme?
Nee, das ist aber, das sind ja teilweise Dinge, die sich entwickelt haben. Also jetzt zum Beispiel, wenn du das Bild hier vorne siehst, das Eingangsbild, ja. Vom Dietmar Hennecker, ist ein ganz großer Fotograf in Stuttgart gewesen. Das hat sich einfach so entwickelt. Ich habe die Menschen ja in verschiedenen Positionen aufgenommen und dann war das eben eine davon. Und ja, das war halt, man muss ja auch schauen, dass man nicht immer die Menschen in der gleichen Art und Weise da abbildet, sondern dass man die Menschen auch ein Stück weit ja anders abbildet. Und den kennt ihr beide sicherlich ja auch noch, den Erwin, ja, das war ja auch eine schöne Geschichte, den habe ich angerufen und dann hat er gesagt, ja, jetzt kommst du vorbei, und da bin ich einfach hingefahren, ja, und ja, da hat sich halt auch gezeigt, dass es jetzt hier im Porträt, im Profil einfach am besten war,
ja. Ja. Okay, das heißt, du hast im Prinzip jetzt nicht ausgewählte Personen im Profil fotografiert, sondern ihr habt bei allen probiert und dann geguckt, was einfach super wirkt oder am besten wirkt.
Wobei, bei einigen, wie gesagt, hatte ich mir das ja genau überlegt, was ich mit denen mache, und bei anderen hat sich das eben im Laufe der Zeit dann so dargestellt. Ja, es ist so mittlerweile, dass ich da in diesen Fotoshootings 5 Blitze am Start habe, die separat gesteuert werden, die ich alle aufstelle, die eben alle einen Teilaspekt des Menschen dann aufhellen, und das muss eben genau aufeinander abgestimmt werden. Auch da ist es so, dass ich für diese ganze Ausleuchtung gibt es da ein virtuelles Studio, das ist eine Software mit einem virtuellen Studio, die ich dann vorher nutze, und dann wird da genau schon ausprobiert, wenn ich den Blitz so und so positioniere und so stark einstelle, wie ist denn das Ergebnis? Und das ist natürlich etwas, was sehr hilfreich ist, dass man sowas vorher schon mal simulieren kann, virtuell.
Ja, das Bild von Erwin, muss ich sagen, das Profil, und wenn du jetzt mit dem Licht das nochmal erklärst, ja.
Ja, und da musst du ja auch dann, ja, und bei ihm musst du ja auch sehen, dass du da die richtige Seite nimmst, weil die eine Hand kannst du ja dann nicht fotografieren, ja. Und das, das war ja dann auch ist ja auch ein Thema, wo du genau die Menschen kennen musst, ja.
Wobei er da immer gut mit umgegangen ist. Also es ist nie jemand, ich glaube,
absolut, absolut.
Fällt überhaupt nie auf. Und
ja.
Nee. Ja, wo nimmst du denn die ganze Energie her?
Die habe ich einfach.
Die hast du einfach.
Ja, klar. Ich treibe ja auch noch ein bisschen Sport nebenbei, spiele noch Tennis und ja, wir waren vorletzte Woche noch wandern, oder letzte Woche noch wandern, genau. Und ja, das meine Frau, die schaut auch, dass ich einfach da mich bewege und das kommt doch dazu und das gibt natürlich auch viel Energie und Kraft und muss auch sagen, dass ich in der guten Harmonie lebe und das hilft natürlich auch, ja, dass man nicht irgendwo nur Stress oder sonst was zu Hause hat.
Deine Frau hat ja noch ein bisschen länger gearbeitet.
Etwas.
Wenn ich das Richtige in Erinnerung habe. Aber das ist doch auch ein guter Punkt. Ich sag mal, ja, ist auch unser Aufruf ja auch immer gewesen und immer in Bewegung bleiben, aktiv sein, ja, auf seine Gesundheit achten. Ernährung ist ja unser Running Gag seit 81 Episoden. Wir reden noch mal irgendwann über Ernährung, aber ich glaube, Ernährung, frische Luft, Bewegung und dann bleibt man fit und hat auch die Energie, ja, das, ja, weil, und wenn es einem Spaß macht, glaube ich, dann denkst du auch ab und zu nicht darüber nach, oder? Du machst dann einfach.
Ja, klar. Also, ja. Da gibt's keine Frage, da jetzt lang zu grübeln oder nachzudenken.
Boah, ich glaube, du hast einfach das Talent, dass dir schnell langweilig ist.
Nee, glaube ich weniger.
Nein, doch, ich glaube schon. Doch, das glaube ich nämlich, Wilhelm, weil ich hatte letztens wieder das Gespräch gehabt, dass auch gerade Kinder müssen einfach auch mal Langeweile haben, weil aus Langeweile entsteht Kreativität. Wenn dir nicht langweilig ist, kriegst du keine verrückten Ideen und setzt sie nicht um. Deswegen glaube ich, dass du solche verrückten und klasse Sachen machst, weil dir sonst schnell langweilig wäre.
Okay. Ne?
Was ich rausziehe hier, ist auch ein bisschen Inspiration. Ja? Wenn du sagst Langeweile, ich glaube viele heutzutage, wenn denen langweilig ist, dann machen sie Netflix an oder andere. Ja, wir tragen auch dazu bei, damit, indem wir jedes Mal darüber reden und was man so toll gucken muss. Ich glaube in der Tat, eine Inspiration zu haben, auch ganz andere Dinge zu machen, ist was Wichtiges. Ja. Also ich sag mal, auch auf Fotografie, wo das hinführen kann, ja, ist ja nur ein Beispiel. Ja. Man kann ja viele andere Dinge auch machen, wenn man sich engagiert. Und du, ich glaube, du gibst da auch ja viel auch der Community in Stuttgart zurück. Ja, also das ist ja nicht nur, dass du Leute, die eine Persönlichkeit fotografierst, sondern ich glaube, du transportierst damit ja auch was. Ja.
Ja.
Was Kulturelles. Das ist ein kultureller Beitrag und Kultur ist und Kunst ist immer was Wichtiges. Und das finde ich noch das Beeindruckende, dass du mit deinem Hobby, mit der Kunst in der Form auch in die Gemeinde, Community, wie man darüber auch, wie man das so sagt, da was zurückgibst und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Also, ja, und es ist uns jetzt bei den drei Charakterköpfenbüchern auch gelungen, jeweils von den Büchern drei Exemplare, die von allen Beteiligten signiert sind, in Charity-Aktionen zu versteigern. Mhm. Und wir hatten gerade bei dem Buch Stuttgarts junge Wilde da hatten wir sogar vier signierte Exemplare und haben dann damit 8.000 Euro erzielt in Charity-Versteigerungen. Da haben sich auch wirklich ganz tolle Leute engagiert, um die Bücher zu versteigern, ein ganz großes Auktionshaus in Stuttgart. Und. Also da wurde mir natürlich schon viel, auch habe ich auch viel Unterstützung erfahren, muss ich sagen. Ja.
Ja. Also ich kann mich erinnern, du hattest relativ früh, kann ich mich erinnern, auf Facebook. Warst du auf Facebook Fotos gezeigt davon und auch darüber berichtet, was du da tust? War das Facebook?
Es kann sein, ja. Oder halt auch auf meiner Webseite. Also ich mache ja auch sehr viel auf meiner Webseite, ja.
Da habe ich am Anfang, das wollte ich gerade noch teilen, immer so gedacht, was macht denn der da? Okay, Und dann, wenn wir über die Zeit, ja, und ich glaube, diese Charity-Aktion mit dem Auktionshaus, da gab es auch einen Report darüber.
Ja, ja,
so klar. Eine Verleihung, ja. Und hinher. Dann habe ich irgendwann gedacht, schau mal an, wo das hingeführt hat. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Siehst du, Dominik, und wir machen hier so einen publichen Podcast, ja. Sind jetzt mächtig stolz, dass wir den Wilhelm da haben und haben noch keine Charity-Aktion gemacht und noch keinen Beitrag für irgendwelche kulturellen Ereignisse.
Ja, aber Dirk, das ist ja immer der Punkt, dass ich sage, ich muss dich halt auch mitschleppen, weißt du?
Ja, ich würde dir einen Vorschlag machen. Wir können ja ein Buch nehmen von mir, das stelle ich gerne kostenfrei zur Verfügung und jeder signiert das und dann könnt ihr das mal versteigern, ja. Was haltet ihr davon?
Ja, dann machen wir ganz das doch. Viel. Dann haben wir jetzt nur richtig Zugzwang, dass wir auch genug Leute zusammenkriegen, dass es da mal scheppert ordentlich.
Ja. Da müssen wir, was müssen wir nehmen? Die jungen Wilden, oder?
Wir nehmen die jungen Wilden, genau.
Du bist ja auch noch ein junger Wilder, quasi.
Absolut, weiterhin. Ja. Wir auch.
Na gut, den einen wilden Watz hast du doch schon im ersten Buch gehabt. Da war doch auch ein Hells Angel dabei, wenn ich mich recht entsinne.
Der Chef von den Hells Angels in Stuttgart, jawohl.
Genau, ja. Ja. Sag mal, man fragt ja nie, was das liebste Kind ist, weil Eltern nie sagen, was das liebste Kind ist. Aber jetzt bei den Fotos, die du gemacht hast, was sind denn deine Lieblingsaufnahmen oder was sind denn die spannendsten Shootings gewesen? Boah. Oder waren sie, sind alle wunderschön und alle waren sehr spannend?
Nee, ich sag weißt mal, ja, da muss ja immer also was natürlich toll war das Shooting, weil ich mich da auch gerne dran erinnere, mit der Michaela Russ, die dann mich begrüßt hat und gesagt hat, also drei Dinge mag ich nicht. Das eine ist mein Friseur, mein Zahnarzt und Fotografen. Und das war trotzdem ein tolles Shooting. Ja, oder auch das Shooting mit der Sana Röse, Vorsitzende der Jungen Unternehmer Deutschlands. Also ist natürlich auch eine Frau, die was zu sagen hat, attraktiv ist, und das war natürlich auch ein sehr, sehr schönes Shooting. Also es gibt viele, viele tolle Shootings, wo man sich sehr, sehr gerne dran erinnert, wo auch die Ergebnisse toll geworden sind, weil auch derjenige dann viel zu einer guten Atmosphäre beigetragen hat.
Okay. Und der Hells Angel, der hat dich nicht in irgendeiner Form beeindruckt?
Der Lutz, doch, klar. Das war ja ein ganz besonderes Shooting, weil ich dann in zwei Tagen, einem Tag hatte ich den Lutz Schellhorn als Chef der Hells Angels fotografiert und am nächsten Tag war ich ja bei dem evangelischen Landesbischof von Baden-Württemberg und habe den fotografiert, den Herrn Juli, der zufällig auch noch aus Darmstadt kommt, also aus meiner südhessischen Heimat, ja, und dann kannten auch noch die beiden sich, also da waren so viele Zufälle, das glaubt er gar nicht, ja, also, und das war natürlich schon schön, ja.
Das ist echt spannend.
Ja, aber auch so Mensch. Leute wie den Cem Özdemir persönlich zu treffen mehrmals, und das ist natürlich schon auch sehr beeindruckend.
Ja. Über den Cem reden wir hier gar nicht, wir reden immer über die Annalena, die sich bei so wie die Tage abends bei der ARD gut geschlagen hat. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Dominik, hast du noch Fragen?
Ja. Wir könnten mit Wilhelm jetzt wahrscheinlich noch 2 bis 5 Stunden weiterquatschen, aber ihr habt es ja auch schon spät abends. Nein, habt ihr gar nicht. Ich freue mich immer, wenn wir mit Wilhelm mal ratschen.
Wir haben hier tatsächlich nochmal so einen Spätsommer. Die Tage waren jetzt wunderschön, muss man sagen.
Bei uns auch.
Heute ganz passend. Und für mich war das jetzt angenehm, auch der Podcast, Wilhelm, erstens mal dich mal wiederzusehen, zu hören und das nochmal aus erster Hand alles auch zu hören, muss ich sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich beeindruckt bin und bist so ein bisschen Vorbild für mich, dass ich sage, ich werde irgendwann mal hier diese IT-Welt aufgeben. Und dann auch nochmal woanders starten. Und man muss es einfach nur tun. Ja, und
genau,
dann
ergibt sich das. Alles. Ja. Ja. Nee, es hat mich auch sehr gefreut, so, dass ich euch beide heute mal wieder in dieser Runde getroffen habe. War toll.
Das machen wir einfach öfter. Wir müssen es ja nicht immer aufnehmen.
Ja.
Aber Dirk, du hast es ja fast schon geschafft. Du hast ja schon einen Fuß aus der IT raus und bist dann halt wieder reingerutscht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Wilhelm, ich danke dir ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist. Das hat mir richtig viel Freude gemacht.
Okay, und am besten machen wir es so, Dirk, du schickst mir deine Postadresse, Dann nehme ich ein Buch, signiere das, schicke das zu dir und du schickst dann weiter zum Dominik.
So machen
wir. Was hältst du davon?
So machen wir das. Ja.
Und dann
so wundervoll das.
Könnt ihr das in die Versteigerung nehmen.
Supi. So machen wir das.
Also, gut. Dann heute mal den Gentlemen. Podcast einer anderen Art und dann sagen wir, wir hoffen natürlich, dass ihr auch alle Spaß hattet. Oh, jetzt habe ich wieder ein Wopar begangen. Man darf ja eigentlich die ZuhörerInnen nicht ansprechen. Ach, Dominik.
Ja, wieder in Regel verletzt. Das nennt sich die vierte Wand und unter anderem bei House of Cards war das ja einer der Knackpunkte, die es so richtig interessant gemacht hat. Ich sag Ade.
Alles auf klar.
Euch da draußen.
Ade. Ciao, ciao.
Okay, ciao.